Schönen guten Morgen auch von mir. Schönen Sonntagmorgen. Ich darf heute predigen. Die zwei Stellen, ich weiß gar nicht, ob sie schon genannt wurden. Die eine steht in Markus, die andere in Lukas. Ich werde sie im Laufe der Predigt noch vorlesen. Ich werde nicht direkt damit anfangen. Genau, aber zunächst wollte ich euch was erzählen. Und zwar war ich letzte Woche joggen. Das, ja, kann man ruhig mal klatschen, finde ich auch. Weil für mich, also für manche ist das ja, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Aber für mich ist Joggen schon eher was Ungewöhnliches. Und deswegen war es noch viel ungewöhnlicher, dass ich von hier einmal bis vor ins Strandbad gejoggt bin und zurück. Und ich muss sagen, es ist schon ein Weilchen her, aber ich spüre meine Beine immer noch. Aber es soll ja eigentlich ganz gut sein, so, ne? So eine Bewegung. Und man soll ja auch die Beine spüren, genau. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzähle ich euch das? Was ist daran so besonders? Weil manche gehen ja echt regelmäßig joggen, nur ich halt nicht. Und ich erzähle es euch, weil ich beim Joggen nicht allein unterwegs war, sondern wir waren zu zweit. Wäre ich allein gewesen, hätte ich es vermutlich von hier vielleicht bis zum Bauwagen geschafft. Dann hätte ich da eine Pause gemacht. Dann die zweite Pause hätte ich vielleicht vorne am Rick gemacht. Dann wäre ich vielleicht bis zum Ende vom Roten Weg gekommen und dann zurückgelaufen. Aber weil wir zu zweit unterwegs waren, sind wir vorgejoggt und zurück. Und dieses zu zweit unterwegs sein war für mich in dem Fall richtig, richtig gut. Und ich habe super davon profitiert und mir hat das echt gut getan. Und ich glaube, jemand, der auch wusste, dass es gut ist, zu zweit unterwegs zu sein, ist Jesus. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er seine Jünger zu zweit losgeschickt hat, was wir auch schon letzte Woche von Laura gehört haben in ihrer Predigt. Und deswegen schauen wir uns auch in dieser Reihe zu zweit auch heute wieder zwei Stellen an, in denen jeweils zwei Jünger losgeschickt werden. Die erste Stelle ist Markus 11, die Verse 1 bis 6. Dort heißt es: Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage und Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da? Dann sagt, der Herr braucht ihn, aber er wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die Jünger gingen in das Dorf und fanden den Esel. Er war in einem Huftor draußen an der Straße angebunden, sie machten ihn los. Einige der Leute, die dort standen, fragten sie, was macht ihr? Warum bindet ihr den Esel los? Die beiden Jünger antworteten, genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Da ließen sie es zu. Die zweite Stelle steht in Lukas 22, die Verse 7 bis 13. Dort heißt es: Es kam das Fest der ungesäuerten Brote. Am ersten Tag musste das Passahlamm geschlachtet werden. Jesus schickte Petrus und Johannes los. Er sagte: Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, damit wir es essen können. Sie antworteten: Wo sollen wir es vorbereiten? Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er hineingeht. Sagt zu dem Eigentümer des Hauses: Der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch einen großen Raum im ersten Stock zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Sie gingen los und fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl vor. Die beiden Stellen, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, liegen chronologisch sehr nah beieinander. Die Stelle in Markus beschreibt eine Episode, die unmittelbar davor passiert, bevor Jesus nach Jerusalem einzieht. Die Stelle in Lukas liegt dann chronologisch gesehen nach diesem Einzug und unmittelbar vor dem Passafest, auf das sie ja auch hinverweist. Und das ist das Passafest, das wir heute als Abendmahl feiern, das letzte Passafest von Jesu. Beides sind also Episoden, die für unseren Glauben von großer Bedeutung sind. Vielleicht sind euch die Geschichten noch von Ostern her präsent. Da kommen sie ja auch durchaus vor. Und ich hoffe, dass sie euch noch präsent sind, weil heute liegt der Fokus nicht unbedingt auf diesen Begebenheiten, auf dem Passahmahl oder auf dem Einzug nach Jerusalem, sondern sie liegt auf dem zu zweit Unterwegssein der Jünger. Und um dieses zu zweit Unterwegssein zu vertiefen, habe ich mir zwei Punkte überlegt. Der erste ist, der Vorteil daran, zu zweit, und ich ergänze noch, oder auch zu mehreren, unterwegs zu sein, Und der zweite Punkt ist, was hat denn Jesus mit zwei oder auch mehreren überhaupt vor? Fangen wir mit dem ersten Punkt an, der Vorteil daran, zu zweit oder auch mehr zu sein. In der Bibel finden wir, stark verkürzt gesagt, zwei Arten von Gemeinschaft, von Beziehung. Zum einen ist es die Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen, ich nenne sie auch die vertikale Beziehung oder die vertikale Gemeinschaft. Und zum anderen haben wir die Gemeinschaft unter den Menschen, also die horizontale. Und schon in der Schöpfungsgeschichte, also ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang unserer Schöpfung, sieht man diese beiden Arten von Gemeinschaft. Zunächst ist es Gott, der sich Gemeinschaft mit uns wünscht, der sich Zweierschaft, Beziehung mit uns Menschen wünscht. So heißt es auch schon ziemlich früh in der Bibel, in 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf uns in seinem Bilde, um mit uns ein Gegenüber zu haben, um mit uns Beziehung zu haben, Gemeinschaft zu haben, Zweierschaft zu haben. Und dieser Wunsch ist dann auch ein beidseitiger Wunsch. Auch wir Menschen sehen uns nach Gemeinschaft mit Gott. Und so ist es ein Hin und Her in dieser Gemeinschaft. Zum Beispiel nach dem Sündenfall sucht Gott verzweifelt nach dem Menschen mit den Worten, Adam, wo bist du? Da er wieder zurück in diese Zweierschaft, in diese Gemeinschaft möchte. Und schauen wir in die Psalmen beispielsweise, finden wir wiederum Passagen, wo wir Menschen, wo der Psalmist in dem Fall sich nach Zweierschaft mit Gott sehnt, nach Gemeinschaft mit Gott sehnt. Im Psalm 42 heißt es, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und so ist es eine Beziehung zwischen Gott und uns, eine Beziehung, die Gott mit uns hat und wir mit ihm und die aber auch seit jeher ein Auf und Ab hat. Wobei immer wir Menschen diejenigen sind, die diese Beziehung, diese Zweierschaft kompliziert gestalten und sie auch im Alten Testament auch öfter gebrochen wird und bis heute eine gebrochene Beziehung ist. Und so schickt Gott schließlich Jesus zu uns in die Welt, um uns mit ihm zu versöhnen und neue Gemeinschaft, neue Zweierschaft mit ihm zu stiften. Wir haben also diese Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und uns, die vertikale, aber wir haben auch die horizontale Beziehung, Gemeinschaft unter den Menschen. Und diese Gemeinschaft, diese Beziehung ist fast genauso alt wie die vertikale, die zu Gott hin. Nämlich in Kapitel 2 in 1. Mose, kurz nachdem Gott den Menschen schuf, heißt es schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das erkennt Gott ziemlich früh. Wir als Menschen brauchen Beziehungen, brauchen Freundschaften, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen gegenseitiges Helfen, Zuhören oder auch einfach nur das Miteinander sein. Ansonsten fühlt man sich vielleicht auch so wie der Psalmist in Psalm 102, wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. In Gemeinschaft ist es einfach besser. Der Mensch ist ein Beziehungswesen und Menschen brauchen Menschen um sich. Und das ist ein Fakt, den auch Jesus kennt. Und ich bin mir recht sicher, dass er deswegen auch seine Jünger zu zweit losgeschickt hat und nicht alleine. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, dass das wirtschaftlich eigentlich ein bisschen quatschig ist, weil wenn er 12 Jünger losschickt, kann er in der gleichen Zeit 12 Dörfer, 12 Gemeinden erreichen. Wenn er nur 6 losschickt, ist es 50% weniger Leistung. Dann erreicht er in der gleichen Zeit nur 6 Dörfer oder 6 Gemeinden. Es ist eigentlich ganz schön ineffektiv. Und wirtschaftlich betrachtet wäre das totaler Quatsch. Kein Betrieb würde das machen. Kein Betrieb würde Außendienstler zu zweit losschicken, sondern alleine, weil es einfach wirtschaftlicher ist. Aber Jesus denkt in dem Fall nicht quantitativ, sondern qualitativ. Und zu zweit ist es einfach besser. Man kann sich unterstützen, man kann sich beratschlagen, man kann sich gegenseitig ermutigen und auch aneinander wachsen, was uns die Sprüche schon lehren. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den anderen. Und so heißt zu zweit unterwegs sein auch, sich gegenseitig herauszufordern, zu diskutieren, sich zu ergänzen und Lösungen zu finden. Laura hat, soweit ich weiß, darüber auch schon letzte Woche in ihrer Predigt gesprochen, wie die Jünger aneinander gewachsen sind, indem sie zu zweit unterwegs waren. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie so zusammengestellt wurden, dass sie sich richtig gut ergänzen, eben aneinander wachsen und so richtig gute Teams sind. Anne hat gerade schon die Frage gestellt, sie fragt sie manchmal, mit wem Jesus sie losgeschickt hätte. Und das Spannende ist, dass die Bibel uns auch nicht wirklich verrät, welche Zweiergruppierungen losgeschickt wurden. Wir wissen nur, an manchen Stellen wissen wir es, aber an dieser Stelle, die Laura letzte Woche besprochen hat, wissen wir es eben nicht. Es heißt nur, dass zwei Jünger immer losgeschickt wurden. Und ich bin bei der Vorbereitung auf ein ziemlich cooles Interview von The Chosen gestoßen, die das Problem, dieses Nicht-Wissen, wer zusammen unterwegs war, ganz gut gelöst haben. Und zwar haben die Schreiber, die Jünger, so zusammengestellt, wie sie eben spannende Kombinationen bilden, teils unterschiedliche Paarungen, teils sehr überraschende Paarungen, teils Paarungen, wo die Jünger auch zunächst sehr unzufrieden waren, weil sie nicht miteinander klargekommen sind. Aber stets so, dass sie sich eben einschleifen und am Ende richtig gut ergänzen und als Team funktionieren und so auch diesen Auftrag, den Jesus ihnen mitgibt, richtig gut ausführen können. Also wie gesagt, The Chosen hat das ziemlich cool dargestellt und auch diesen Prozess des Aneinanderwachsens der Jünger. Und deswegen bin ich mir umso mehr noch sicher, dass Jesus sehr gut gewusst hat, was er tut und auch weitsichtig gedacht hat. Eben nicht in diesem quantitativen, wie erreiche ich so viel, wie es geht, sondern wie erreiche ich Leute wirklich gut und nachhaltig. Und wie stelle ich meine Jünger so zusammen, dass sie gut funktionieren und auch in der Nachfolge bleiben. Und ein essentieller Aspekt dieser Gemeinschaft, dieser Paarungen, ist jedoch auch, dass Jesus sie eben gestiftet hat. Jesus ist derjenige, der die Jünger miteinander verbindet. Er hat sie zusammengeführt, er hat sie zusammengestellt und sie lassen sich im Vertrauen auf ihn, eben auf diese Zweischaften ein. Wo Jesus Gemeinschaft stiftet und wo man sich darauf einlässt, entstehen starke Beziehungen. Erkennt man gegenseitig Stärken und Schwächen, Wünsche und Bedürfnisse, Ecken und Kanten in geschwisterlicher Nächstenliebe an, kann Jesus richtig stark durch diese Zweierschaften, durch diese auch Gemeinschaften wirken. Und das sieht man auch in der christlichen Geschichte von Beginn an. Gemeinden werden in Teamarbeit gegründet. Schaut man in die Schriften der Kirchenväter, so legen sie auch richtig viel Wert auf Freundschaften. Und schaut man sich beispielsweise die Reformatoren an, pflegen auch sie richtig enge Freundschaften und sind in einem gegenseitigen Austausch, wachsen aneinander und zügeln einander auch an manchen Stellen. Und das sieht man nicht nur in diesen großen Dimensionen, sondern auch in kleinen Wirkungskreisen, wo Jesus durch Freundschaften, durch Gemeinschaft wirkt. Denken wir zum Beispiel ganz lokal an den Beginn des Lichternetzes hier, der auch durch Freundschaften entstanden ist. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas, heißt es auch im Prediger. Was hat nun Jesus aber mit zwei oder auch mit mehreren überhaupt vor? Kommen wir an dem Punkt nochmal zurück zu den zwei Bibelstellen. Auffallend ist hier, dass Jesus seine Jünger mit diesen zwei Aufträgen, mit diesem Holen des jungen Esels, mit dem Vorbereiten des Passamals, mehr in die Verantwortung mit hineinnimmt wie an früheren Stellen. Er bezieht die Jünger mehr in das Geschehen mit ein, indem er ihnen auf eine Art und Weise Spezialaufträge gibt, mit ganz konkreten Aufgabenbeschreibungen auch. Und diese Aufgaben sind für spätere Episoden, die daraus entstehen, unfassbar wichtig. Es geht um das Vorbereiten von Dingen an und in denen später Jesu Herrlichkeit sichtbar wird. Das Holen des jungen Esels ist super wichtig für den Einzug nach Jerusalem. Mit diesem Einzug, dem Einzug gleich einem König, verdeutlicht Jesus seinen Herrschaftsanspruch und es wird dadurch auch eine Prophezeiung erfüllt aus Sacharja. Du, Tochter Zion, freu dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, also auf einem jungen Esel, einem Füllen der Eselin. Und ohne die Jünger wäre das zunächst mal nicht möglich gewesen. Oder Jesus hätte sich einen anderen Plan ausdenken müssen. Aber die Jünger sind essentiell wichtig. Sie besorgen diesen Esel für Jesus, durch den dann so viel passiert. Und ebenso auch das Abendmahl, das für unseren Glauben von so tiefgreifender Bedeutung werden soll. Die Jünger haben es vorbereitet. Und das ist Jesus bewusst. Er nimmt sie bewusst mit hinein in diese Taten durch das Erteilen von ganz konkreten Aufgaben an sie. Gleichzeitig bekommen sie damit auch Verantwortung übertragen und sie werden darauf vorbereitet, dass sie schon bald allein für die Gemeinschaft der Gläubigen zuständig sein werden. Jesus weiß das schon. Er weiß, dass er schon bald danach nicht mehr auf der Erde sein wird und nimmt seine Jünger so mit hinein in dieses Geschehen. Er lernt sie quasi an, könnte man auch sagen, mit Aufgaben und Aufgabenstellungen, die auch starkes Vertrauen auf ihn brauchen, aber die dann auch genau so passieren, wie er es eben gesagt hat. Wenn man da auch drüber nachdenkt, ist es schon verrückt, diese Anweisungen. Im Grunde heißt es ja, hey, geht mal ins nächste Dorf und klaut einen Esel. So hört sich's ja eigentlich an, auf eine Art. Oder auch geht ins nächste Dorf und folgt einer Person mit Wasserkrug und die gibt euch dann einen Saal. Also wenn man da mal länger drüber nachdenkt, ist das schon eine sehr bizarre Aufgabenstellung und eine sehr bizarre Handlungsanweisung. Aber man sieht, dass die Jünger darauf vertrauen und es dann auch genauso klappt, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Und das stärkt ja auch wiederum das Vertrauen und den Glauben an ihn. Und wir wissen nicht, ob einer von diesen Jüngern gezweifelt hat, auch in diesem Ausführen dieser Aufgabe. Aber falls ja, dann waren sie zu zweit, um sich zu stärken. Und es war und ist damals wie heute wichtig gewesen, dieses im Glauben zu zweit unterwegs zu sein. Und man sieht, die Jünger haben es gemacht, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und auch wir dürfen und sollen noch in diesem Auftrag, den Jesus an verschiedenen Stellen an uns gibt, leben. Sind wir Christen, so sind wir auf eine Art und Weise angelernt durch Jesus. Durch das, was in der Bibel steht, durch das, was wir in der Bibel lesen. Dort sehen wir auch ziemlich genau, was unser Auftrag ist, was unsere Aufgabe ist. Und wie wir leben und wie wir in Nächstenliebe handeln sollten. Dass das nicht immer klappt und wir täglich auf Gottes Gnade angewiesen sind, ist ein ganz anderes Thema. Aber unsere Aufgabe ist zunächst einmal klar erkennbar und spätestens seit dem Missionsbefehl ziemlich klar erkennbar. In Matthäus 28, 18 bis 20. Dort heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, mit den Jüngern, und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zwei Dinge möchte ich noch hier hervorheben aus diesem Text, die mich am Ende der Vorbereitung für heute quasi angesprungen sind. Jesus drückt hier recht simpel mit einer klaren Handlungsanweisung aus, was seine Jünger tun sollen. Und diesen Auftrag haben seine Jünger ausgeführt. Sonst wüssten wir hier heute im Westen vielleicht gar nichts von Jesus. Und so ging der Auftrag von Generation zu Generation weiter. Und wir sind jetzt diese Generation, die mit diesem Auftrag betraut ist. Aber, und das hat mich eben angesprungen, aber wir sind nicht als Einzelkämpfer damit betraut. Jesus spricht hier im Plural. Er sagt, gehet hin und lehret. Das sind Pluralworte, lehret. Nicht lehre, sondern lehret. Er spricht an seine Jüngergemeinschaft, aber er spricht dadurch auch an uns. Wir stehen als Gemeinschaft in dieser Aufgabe. Und die kleinste Gemeinschaft sind eben zwei Leute, eine Zweierschaft. Zwei Leute, um sich zu stärken, zu stützen, zu ergänzen und alles andere, was ich jetzt in der Predigt schon öfter gesagt habe. Es ist die horizontale Gemeinschaft vom Anfang, aber auch die vertikale Gemeinschaft, die Beziehung, die Zweierschaft zwischen uns persönlich und Gott ist fest in diesem Auftrag mit dabei. Auch in dieser Hinsicht sind wir nicht alleingelassen. In Vers 20 heißt es nämlich am Ende, und siehe, ich, Jesus, bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Gemeinschaft mit Gott ist durch Jesus wiederhergestellt und die Gemeinschaft, die Zweierschaft mit Gott für uns wird uns zugesprochen bis ans Ende der Welt. Jesus stiftet diese Gemeinschaften, diese Zweierschaften, die Beziehung. Die Beziehung mit Gott, aber auch die zwischen uns Menschen. Und ich würde sagen, lasst sie uns suchen, lasst sie uns vertiefen, lasst sie uns stärken und lasst uns darin Jesu Auftrag an uns ausführen. Als Gemeinde, persönlich jeder für uns in der Zweierschaft mit Gott, aber auch in Freundschaften und Beziehungen. Das wünsche ich uns für uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.